Ja, moin und herzlich willkommen zum OMR TechCheck Podcast. Heute in einem ganz besonderen Setting, denn wir befinden uns auf dem OMR Festivalgelände an Tag 1 im kleinsten Motel One der Welt. Und für das besondere Gespräch heute habe ich mir Maximilian Ziche rausgepickt, Co-Founder und CEO von GetPress, der den Anspruch hat, die PR-Agentur der Zukunft zu bauen. Gegründet 2017, heute schon über 450 Kunden betreut, von grünen Unicorns wie Enpal bis hin zu Corporates wie Trivago. Der Anspruch, PR messbar machen, in einer Disziplin, die so traditionell als Blackbox gilt. Und genau darum geht es auch heute. Warum erlebt PR gerade ein Comeback? Nicht trotz KI, sondern wegen ihr. Und was bedeutet das für den Aufbau einer modernen PR-Agentur? Herzlich willkommen, Max.
Ich freue mich, dass ich da sein darf, Marvin.
Ich bin auch schon sehr gespannt. Warm-up. Bevor wir reinsteigen, ich habe immer zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle.
Okay.
Die erste, wenn du ein Tool wärst, welches wärst du?
Das ist eine gute Frage. Muss es ein digitales Tool sein, was bei euch gelistet ist, oder kann es auch ein manuelles Tool sein?
ich lasse es komplett offen für dich.
Okay, pass auf. Gerade weil ich es am Wochenende wieder einsetzen musste und das hat mich irgendwie an mich selber erinnert. Kennst du WD-40?
Na klar, also es ist ein Klassiker, oder? Wenn es irgendwo quietscht.
Das ist so diese blau-gelbe, diese Sprühdose, ja, die jeder Handwerker, jede Handwerkerin irgendwie mit dem Auto trägt. Und wenn irgendwas ist, dann sprühst du es rein und funktioniert es wieder. Und so fühlt sich manchmal so meine Rolle auch als CEO, wenn immer so da reingeht, wo es gerade ein bisschen knarzt und dann hoffentlich fixen.
Bist du auch auf dem Dorf aufgewachsen?
Nee.
Ja, bei mir auf dem Dorf, das ist ja klar, ja, WD-40 muss auf jeden Fall zur Hand sein. Zweite Frage, diesmal darfst du aber nicht, diesmal muss es ein digitales Tool sein,
ja, okay.
Beziehungsweise drei. Welche drei Tools, Software-Tools, nutzt du bei der Arbeit vermutlich am häufigsten?
Claude, gerade number one.
Ja.
Dann obviously Slack, weil wir eine Remote-Company sind und alle 50 Leute irgendwie verteilt sind, also Slack viel. Und seit vielen Monaten Whisperflow.
Whisperflow?
Also ich tippe eigentlich fast gar nichts mehr selber, ja, sondern ich whispere nur noch.
Ja. Magst du Whisperflow kurz erklären für die Leute, die es noch nicht kennen?
Ja, genau. Also du kannst über einen Shortcut auf dem MacBook oder auch auf deinem Phone, kannst du einfach diktieren. Und Whisperflow übersetzt das quasi in Text. Aber es ist ein relativ smartes Tool. Es erkennt also auch, in welchem Tool du gerade bist und dass du vielleicht auf Slack ein bisschen anders kommunizierst als beim Vibe-Coden in Claude oder auf WhatsApp.
Ja. Ja.
Und je nachdem, dann kannst du so ein bisschen einstellen, was dein Sound ist. Und das funktioniert ganz gut.
Ja,
also es spart mega viel Arbeit, weil ich bin so ein schlechter Tipper.
Kenn ich.
Also wirklich so auf dem Phone. Ja. Also wenn ich versuche zu tippen, das dauert ewig.
Ja, bist du auch jemand, wo man dann immer denkt, ach, der ist gerade total schlecht gelaunt, unfreundlich, weil er immer so schnell tippt? So geht es mir sehr oft.
Ja, also, genau. Also so wertschätzende Kommunikation per Text ist sowieso schwierig. Aber ich merke immer wieder, dass Autokorrekt nicht so richtig gut funktioniert und so. Also Whisperflow ist Go-To-Destination.
Ja, nice. Ja, jetzt ist heute hier ein bisschen eine besondere Aufnahme, denn wir sind hier mitten im OMR-Festival-Trubel.
Day One.
Day One, ja. Im kleinsten Motel One der Welt, morgens um 10. Ja, was, hast du irgendeine Verbindung zu Hamburg?
Hier mal zu OMR oder wie?
Ja.
Na, ich war die letzten Jahre immer hier. Ich habe Hamburg zu Studiezeiten irgendwie auch kennengelernt. Habe es als eine sehr verregnete, aber irgendwie freundliche Stadt kennengelernt. Die letzten Jahre waren mega schön auch vom Wetter bei der OMR. Heute haben wir ein bisschen Pech.
Ja.
Aber vielleicht zieht es noch auf.
Ja, Pech für BesucherInnen ist oftmals ganz gut für die Ausstellenden, weil die freuen sich natürlich, dass die Leute schön alle in die Hallen kommen.
Ein bisschen mehr crowded in den Hallen.
Ja, so ist es, Ein bisschen mehr zu dir, zu deiner Person.
Ja.
Wer bist du eigentlich und wie hat es dich in diese ganze PR-Welt verschlagen?
Ja, also ich bin Max, ich bin Mitte 30, fahre gerne Rennrad, habe eine teure Kaffeemaschine, was man mit Mitte 30 so macht.
Ganz ein Klassiker einmal abgehört.
Ich wollte mal Journalist werden, das war mein ursprünglicher Plan. Habe Politik studiert, habe auch Journalismus studiert. Habe dann durch unterschiedliche Praktika irgendwie festgestellt, na, weiß ich nicht, wie geil die Perspektive da ist.
Mhm. Ja?
Obwohl ich im Herzen, tief in meinem Herzen immer noch Journalismus trage. Ja? Aber ich bin dann irgendwie in die Startup-Welt reingerutscht und auf die andere Seite des Schreibtischs, also in die PR-Welt. Und konnte da so ganz gut meine beiden Leidenschaften dann miteinander kombinieren. Also ich habe mich irgendwie in Startups verliebt, in diese schnelllebige Welt, in der irgendwie from zero to one in, keine Ahnung, wenigen Wochen skaliert wird. Und gleichzeitig so rooted in real journalism, würde ich sagen. Mhm. Ja, und so dieser Anspruch, irgendwie Journalismus hochzuhalten und einfach gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen. So, da komme ich her. Mhm. Ja, und so bin ich, gestartet und das verfolgt uns ja bis heute.
Mhm. Und jetzt hast du GetPress mit dem Claim gegründet, PR so ein bisschen wie ein Startup zu bauen.
Ja.
Was war dafür der konkrete Auslöser? Beziehungsweise was hat dich eigentlich so an der klassischen PR-Welt gestört?
Ja.
Dass du dachtest, hey, ich muss das irgendwie anders angehen.
Na, ich bin damals reingestiegen in ein Startup, das hieß Käuferportal. Mhm. Die heißen heute Around Home.
Ja.
Sind irgendwann von ProSiebenSat.1 gekauft worden, als sie so 500 Leute groß waren. Und ich habe für dieses Startup damals mit meinem Mitgründer zusammen die PR gemacht. Und das war fucking schwer.
Mhm.
Weil du nicht richtig verstanden hast, was die machen.
Mhm.
Die haben damals so Anbieter vermittelt für so erklärungsbedürftige Produkte. Also wenn du dir eine Solaranlage aufs Dach packen wolltest oder du brauchtest eine Garage oder einen Treppenlift. Also so, boah, schwierig zu erklären und auch nicht so richtig sexy für Journalistinnen. Ne?
Ja.
Und dieses Thema mussten wir damals in die Presse bekommen. Das war fucking hart.
Ja.
Aber hat Spaß gemacht, das zu knacken. Ja? Und wir haben es tatsächlich damals geschafft, die in alle großen Medien reinzubekommen.
Von, wie genau?
Von Spiegel Online über Zeit. Boah, das war quite a journey. Also im Prinzip, wir haben damals unsere PR-Methodik entwickelt. Ne? Wir haben uns sehr genau angeschaut, also wir haben nicht irgendwelche Pressemitteilungen rausgeschickt und gehofft, dass irgendwas passiert, weil es passiert nichts.
Mhm.
Ja? Sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr genau überlegt, okay, was sind die Zielmedien, wo müssen wir strategisch rein?
Mhm.
Wer in diesen Zielmedien sind eigentlich die ein, zwei Zieljournalistinnen, die irgendwie in Frage kommen, über die zu schreiben?
Mhm.
Und was genau machen die den ganzen Tag?
Mhm.
Worüber schreiben die?
Mhm.
So, und welches Thema können wir denen so pitchen, ja, das so gut ist, dass es von denen selbst hätte kommen können im Prinzip, und womit die in die Redaktionskonferenz gehen können? Also so ein hochindividueller PR-Approach, fast ein bisschen wie Sales.
Mm.
Also du verkaufst den Leuten genau das, was sie brauchen.
Mm.
Das haben wir damals im Prinzip bis, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wir haben monatelang bis in die Puppen gearbeitet, um das wirklich zu schaffen und hinzubekommen und haben das hinbekommen. Und diesen Ansatz haben wir dann irgendwie übertragen in die Startup-Welt, ja? Weil wir haben damals wahnsinnig viele Founder getroffen, CEOs getroffen, die alle irgendwann PR brauchten, aber alle nicht so richtig happy waren mit dieser klassischen Agenturwelt.
Mhm.
Ne, weil so klassische Agenturwelt und Startup-Welt, das ist so...
Mhm.
Also weiter weg voneinander kann man, glaube ich, nicht sein.
Was ist da der größte Widerspruch? Was würdest du sagen?
Na, ich glaube, dass so Startups sind sehr KPI-getrieben, sehr datengetrieben.
Mhm.
Die wollen verstehen, was stecke ich rein, was bekomme ich wieder raus, woran kann ich das messen? Ja, und wenn du dann mit einer PR-Agentur sprichst, die es seit 30 Jahren gibt und die dir Stunden verkauft, die dir sagt, guck mal, ich verkaufe dir 20 Stunden und eine Stunde kostet 200 Euro und ich verspreche dir, dass ich in der Zeit das Bestmögliche tue. So, was sagst du als CEO eines Startups?
Das ist mir persönlich
weiß ich nicht,
zu wenig, genau. Was bekomme ich da raus für?
und das war so, das war die Quintessenz von vielen Gesprächen, die wir damals geführt haben. Und bei dem wir gesehen haben, okay, wir müssen eigentlich einen neuen Weg für PR bauen. So, das war GetPress 2017. Jetzt haben wir uns mittlerweile auch ganz schön weiterentwickelt und sind auch aus diesem Startup-Game rausgewachsen. Aber das war die Ursprungsgeschichte, ja.
Okay, und jetzt gib uns mal noch einen 60-Sekunden-Pitch. Was ist denn GetPress heute?
Also ich würde sagen, GetPress heute ist, wir sagen immer, wir bauen the PR Company of the Future. Ja? Wir sind knapp 40, 50 Leute. Wir haben in den letzten Jahren die PR aufgebaut für viele der wachstumsstärksten Firmen, die wir so haben in Europa. Viele Scale-Ups, die viele hundert, viele tausend Leute groß sind.
Mhm.
Ich glaube, warum die alle mit uns gearbeitet haben in den letzten Jahren, hat aus mehreren Gründen. Ich glaube, ein Grund ist, wir rechnen eben keine Stunden ab, sondern wir committen uns auf feste Ergebnisse.
Mhm.
Ja, also wir sagen, wir bekommen euch so und so häufig in eure Zielmedien rein.
Das ist dann auch so ein KPI, also Key Performance Indicator, auf den ihr
das
dann auch gemessen wird.
Ganz genau, ja. Also als Beispiel, ne? Es gibt auch noch andere, aber immer einen konkreten Outcome, an dem wir uns messen lassen. So, das ist unsere Brand Promise Guarantee, dass wir das auch hitten.
Mhm.
Ich glaube, ein zweiter Faktor, warum die zu uns kommen, ist, wir sagen immer, wir sind wirklich gläserne Agency, gläserne Agentur. Also unsere Kunden wissen immer zu jeder Zeit ganz genau, was wir machen, warum, was gut lief, was auch nicht gut lief. Ja, also sehr transparentes Reporting. Und die dritte Komponente jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr, ich sehe keine Agentur im Markt, die gerade so stark und so bold in dieses KI-Zeitalter reingeht.
Mhm.
Ja, also wir stellen gerade Developer ein, wir stellen gerade AI-Engineers ein, Product Owner ein.
Was sind Product Owner? Jetzt müsst ihr das erste Mal den Buzzword-Bingo-Buzzer klicken. Also, was ist ein Product... was hast du gesagt?
Product Owner.
Jawohl.
Ja, das ist im Prinzip die Person, die unsere AI-Vision baut.
Aha.
Und die sich sehr genau überlegt, wie sieht das AI-Produkt, was wir jetzt intern für GetPress aus, bauen aus, ja, für unsere Leute. Und wie genau sieht das vielleicht in Zukunft aus? Weil, who knows, vielleicht ist das, was wir gerade bauen, auch interessant für den gesamten PR-Markt. Mhm. Ja, also Product Owner kannst du auch Product Designer, Product Lead nennen oder wir nennen es jetzt in dem Fall Head of AI.
Okay.
Ist die Person, die definiert, wie sieht das genau aus.
Okay. Und gibt es da schon erste Visionen? Also für mich ist es auch jetzt gerade noch so ein bisschen schwammig. Hast du schon eine konkretere Idee, wie sieht denn eine AI-getriebene PR-Agentur aus?
Na, im ersten Schritt wird eine AI-getriebene PR-Agentur wie so eine Art eigenes AI-Betriebs-OS haben, ein Operating System haben, über das quasi alle Prozesse, die wir jeden Tag so tun, die unsere Leute tun, abbilden können. Ja, und das massiv enhanced ist durch so ein Multi-Agenten-System, was im Prinzip schrittweise alles, was wir tun, entweder automatisiert oder so krass enhanced, dass unsere Leute einfach viel mehr Space haben, viel mehr Zeit haben, um sich so strategische Gedanken zu machen.
Also sprich mit Agenten, die, ne, Agenten hatten wir ein paar Mal schon diesen Begriff im Podcast, KI-Bots, die im Endeffekt ganz spezialisierte Tasks ausführen, die dann eure Journalistinnen bzw. PR-Agentinnen unterstützen, ihre Arbeit.
Genau, ja genau. Also ich glaube, Sequoia hat gesagt, the next trillion-dollar company in den USA.
Ja.
Ja. Wird wahrscheinlich eine Software-Company sein, masquerading as a Services-Company.
Das musst du übersetzen.
Ja. Naja, es wird also ich glaube, dieser Services-Markt ist ein riesiger Markt. PR gehört dazu, dazu gehört aber auch Performance-Marketing oder Consulting oder Rechtsberatung. Ne? Ja. Dieser Services-Markt ist riesig. Und bisher war das ein menschliches Business.
Ja.
Ja. Auch menschliche Zeit gegen Geld, wenn man so will. Und ich glaube, das wird sich verändern. Und das prognostiziert auch Sequoia. Mhm. Das heißt, dass Services-Companies werden zu ein Stück weit zu Software-Companies werden müssen. Mhm. Weil ein großer Teil der Dinge, die wir anbieten, auch in der PR, durch AI-Systeme wird ersetzt werden können oder massiv enhanced werden können. Und das ist das, was wir bauen. Im Prinzip nicht Service as a Software, sondern andersrum. Nicht Software as a Service, sondern Service as a Software.
Ja,
ja? Das ist das neue Ding. Und ich glaube, dass die Companies, die überleben werden in den nächsten Jahren und die sich absetzen werden vom Wettbewerb, werden diejenigen sein, die jetzt gerade massiv da rein investieren.
Gilt übrigens auch andersrum, ne? Die Gleichung. Die ganzen Software-Companies, die gehen ja auch massivst in den Services-Markt rein. Sprich, die versuchen ja auch mit ihren Produkten immer mehr Wertschöpfung, die vorher ein Mensch gemacht hat, sozusagen über technische Produkte abzubilden.
Ja, ich glaube auch, dass die Erwartung an so ein SaaS-Tool in den letzten Jahren war, dass es dir bei deiner Arbeit hilft.
Genau.
Ja, und jetzt geht die Erwartung immer mehr dahin, so get the job done.
Mhm.
Ne? Also hilf mir nicht nur dabei, sondern mach das halt.
Ja.
Insofern aus beiden Richtungen wird sich angenähert, glaube ich auch.
Ja, nochmal zum Thema PR.
Ja.
Nach wie vor gibt es wahrscheinlich viele altbackene CMOs, die so sagen, hey, boah, PR, weiß jetzt auch nicht so richtig, was das bringt. Am Ende des Tages entscheidet doch die Performance. Was antwortest du denen?
Ich glaube, dass die lost sind in 2 Jahren. Ich glaube, wenn du dieses Mindset hast, bist du lost in 2 Jahren. Weil sich gerade so viel verändert in dieser Welt. Ja, wir können gleich nochmal so ein bisschen stärker reingehen.
Ja.
Aber ich glaube, dass Reputation wird die wichtigste Währung sein in diesem KI-Zeitalter aus unterschiedlichen Gründen. Und Reputation baust du auf über vertrauenswürdige Quellen. Reputation baust du nicht nur auf durch Performance-Marketing.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass alle, die jetzt massiv investieren in Marke und Reputation, eine krasse Arbitrage-Opportunity haben werden gegenüber dem Wettbewerb. Alle, die es nicht tun, werden Probleme haben in ein paar Jahren.
Jetzt hast du schon ein paar Mal so leicht in das Thema reingeschlittert, deswegen lass uns da doch mal genau reingehen. Ja. Die Verschiebung, die du gerade beschreibst, ich habe so das Gefühl, PR erlebt sowas wie eine Renaissance, mal wieder. Kannst du uns mal erklären, was da gerade so passiert und warum gerade PR wieder der Hot Shit im B2B-Tech ist?
Also erstmal, ich kann es bestätigen, nicht nur, weil ich selber propagiere die ganze Zeit auf LinkedIn, sondern weil wir es auch merken. Also ich glaube, unsere Sales-Pipeline gerade ist so voll wie, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten nicht mehr. Also es dringt langsam durch im Markt. Ich glaube, es gibt 3 Gründe. Also es gibt 3 Dinge, die sehr wichtig sind, die gerade kollabieren. Wir können vielleicht mal alle 3 nacheinander durchgehen. Und das erklärt dann, glaube ich, warum PR gerade wieder so abgeht. Grund 1 ist, was kollabiert, glaube ich, gerade weltweit, ist Vertrauen. Also es gibt so einen Trust-Collapse. Also Menschen vertrauen allen Informationsquellen immer weniger. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du irgendwie durch deinen Instagram-Feed oder TikTok scrollst und du siehst irgendwelche Sachen, du siehst irgendwelche Bilder aus dem Iran, weißt du, ob das echt ist oder nicht?
Ja.
In seltensten Fällen weiß man das. Das heißt, Vertrauen kollabiert. Und was passiert, wenn Vertrauen kollabiert? Es gibt ein paar Studien dazu, die sind ganz interessant. Menschen zieht es zurück zu so verifizierten und vertrauenswürdigen Quellen. Mhm. Ja? Und relativ zu allen anderen Quellen vertrauen Menschen immer noch mit großem Abstand am meisten journalistischen Qualitätsmedien. Ja? Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, glaube ich, wie so eine Biofizierung erleben von so klassischen Medien. Ja? Das wird wieder wertvoller sein und Menschen wird zurückziehen zu diesen journalistischen Quellen. Mhm. Die müssen stattfinden auf Social Media. Mhm. Genauso wie die Zeit das auch schon sehr gut macht. Mhm. Ja, oder wie andere große Medienhäuser das sehr gut machen. Aber du suchst ja Orientierung als Mensch. So, das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Du grätsch rein, wenn du unterbrechen willst. Ne?
Bei Biofizierung hätte ich mal kurz den Buzzword-Buzzer geklickt.
Damit meine ich, dass ich glaube, also stell dir mal vor, du stehst morgens auf, du gehst zum Wasserhahn in der Küche und du drehst den auf. Mhm. Und da kommt plötzlich kein sauberes Wasser mehr raus, sondern so eine braune Suppe. Was machst du dann? Du gehst wahrscheinlich runter, gehst irgendwie in einen Späti oder einen Kiosk und holst dir so das, keine Ahnung, das erstbeste Wasser, auch wenn es 4 Euro kostet, die Flasche, weil du musst ja Wasser trinken. Mhm. Ja? Das heißt, wenn etwas mit der Wasserversorgung nicht stimmt, bist du plötzlich bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben. Mhm. Und ich glaube, was Ähnliches passiert mit der Informationsversorgung. Mhm. Also wenn die Informationsversorgung nicht mehr stimmt und wenn die Informationen, die die Menschen bekommen, nicht mehr richtig verifizierbar sind, dann wird etwas passieren, was ich als Biofizierung bezeichne. Mhm. Ja? Also ich glaube, dass diese journalistischen Quellen wieder wertvoller werden und die Leute werden bereiter sein, dafür Geld auszugeben.
Sehr gut. Dann gehen wir mal an den zweiten Punkt, den du von den dreien, den du angesprochen hast.
Ja, zweiter Kollaps ist, wir nennen das Visibility Collapse. Ja, also Sichtbarkeit kollabiert. Warum? Weil Thema Geo. So habt ihr schon häufig genug
durchgekaut. Die oft zitierten Google AI Overviews, die auf einmal kamen.
Ja, genau. Also ich meine, wir alle haben die letzten 10 Jahre damit verbracht, auf diese hübschen blauen Links zu klicken. Also wirklich. Wie oft am Tag hat man etwas gegoogelt und darauf geklickt? Ja. Und jetzt ist es so, dass immer mehr Menschen immer weniger Lust haben, den ganzen Tag auf diese blauen Links zu klicken. Ja, ja. Sondern wenn sie irgendwie nach Informationen suchen, fragen sie plötzlich ChatGPT oder Claude oder Perplexity oder wer auch immer, oder Gemini. Hm. Ja, oder selbst wenn du noch was googelst, kriegst du ja als Google Overviews, als AI Overviews direkt eine KI-Antwort. Ja. Und das verändert fundamental gerade, wie Menschen Informationen finden, also suchen und finden. Mhm. Und turns out, all die KI-Systeme, mit denen wir so arbeiten, die haben sehr viel gelesen im Hintergrund in ihren Trainingsdaten. Mhm. Ja, und die lesen auch live und in Echtzeit sehr viel. Mhm. Und nicht irgendein Shit, sondern auch die lesen, genau wie wir Menschen, verifizierte, autoritative Quellen. Ja. Also Zeit oder Forbes Magazine oder den Guardian. Ja. Ja, also auch hier erleben wir plötzlich eine Rückkehr zu verifizierten Quellen. Das ist gerade übrigens einer der häufigsten Gründe, warum ganz viele Firmen zu uns kommen und sagen, wir brauchen jetzt PR, weil wir müssen sichtbar sein in diesen AI-Systemen.
Ja, und irgendwie in autoritären Quellen, autoritativ. Autoritativ, ne? Ja. Weil auch die KI-Systeme ja irgendwie erkennen müssen, ist das jetzt AI-Slop, also ist halt der nächste Seite, die irgendwie KI-generierten Content rausbringt, oder ist da irgendwie mehr dahinter, ne?
Voll. Also die AI-Systeme haben natürlich ein Interesse daran, dir als User eine valide Information zu geben. Ja. Und wer liefert valide Informationen? Das sind natürlich Journalistinnen, die recherchiert haben. Mhm. Ja. Problem ist, dass viele AI-Systeme sich diese Daten gerade noch for free ziehen. Mhm. Ne? Und es gibt bisher nur wenige Verlagshäuser, Axel Springer gehört dazu, die davon wirklich profitieren und mit einem Hintergrund Deals haben. Mhm. Da wird auf die Branche noch einiges zukommen in den nächsten Jahren.
Der dritte Punkt.
Dritter Kollaps ist... kann man jetzt überlegen, kann man streiten, wie man den nennt. Wir nennen den Product Collapse. Okay. Ja. Was heißt das? Wir betreten gerade eine Welt, in der so ein Typ wie ich, der überhaupt nicht coden kann, plötzlich den ganzen, also nächtelang da sitzt und Vibe-codet.
Ja.
Und sich irgendwelche Tools selber baut.
Ja.
Das heißt, wir leben in einer Welt, in der plötzlich ein SaaS-Tool, was über Jahre aufgebaut worden ist, mit vielen Developern, mit ganz viel Geld, plötzlich innerhalb von wenigen Wochen von zwei Typen oder zwei Mädels, die sich sehr intensiv beschäftigen mit Vibe-Coding, nachgebaut werden kann. Das Feature-Set wird kopiert, so deine USPs werden kopiert. Das heißt, Coding und so digitale Produkte werden zur Commodity. Das wollen viele noch nicht so richtig wahrhaben, aber es wird passieren. Mhm. Und wenn du dich in deinem Produkt nicht mehr unterscheiden kannst von deinem Wettbewerb oder nicht mehr groß, ja, das heißt so dein Burggraben zum Wettbewerb ist vielleicht nicht mehr dein Produkt, was ist es dann? Mhm. Ich glaube, es ist deine Reputation. Mhm. Ich glaube, es ist das, was Menschen über dich denken. Mhm. Ja, ist das, was KI-Systeme über dich denken, was Menschen über dich denken, was seriöse Quellen über dich schreiben. Oder am Ende, wenn du entscheiden kannst, nehme ich das Produkt oder nehme ich das Produkt und beide haben irgendwie das gleiche Feature-Set,
ja,
dann werde ich wahrscheinlich zu dem gehen, was eine sehr gute OMR-Reviews-Bewertung hat. Ja, oder über das irgendwie das Handelsblatt sehr positiv berichtet hat.
Ja, da gibt es einen spannenden Fakt dazu tatsächlich. Wir haben ja hier auch eine Keynote dann die nächsten Tage und dann bringe ich den auch. 92% der Softwarekäufer entscheiden sich am Ende für ein Produkt, das von Anfang an auf ihrer Auswahlliste stand. Und das sind eben oftmals die, die man halt irgendwie schon mal kennt oder schon mal gehört hat oder irgendwie halt diese Brand in den Medien zum Beispiel gelesen hat.
Ja, und ich glaube, wir Menschen funktionieren ja nicht rational. Wir treffen Entscheidungen, die meisten Entscheidungen ja unterbewusst.
Ja.
Und ich glaube, dass so Trust-Faktoren, ne, wenn ein wichtiges Medium über dich geschrieben hat, wenn du eine gute Bewertung hast, wenn du aus dem Netzwerk eine Empfehlung bekommen hast dafür, das ist viel, viel wertvoller, als wenn die Feature-Liste vielleicht noch ein weiteres Feature zeigt.
Mhm. Ja. Spannender Punkt. Und der Markt scheint das so langsam auch zu verstehen und zu realisieren. Wann war denn für euch der Punkt, wo ihr gemerkt habt, hey, da passiert gerade was und wir müssen eventuell auch unsere ganze Positionierung dahingehend anpassen? Gab es da einen bestimmten Auslöser? Gab es zum Beispiel einen bestimmten Kunden, der gesagt hat, hey, das ist jetzt das Ziel, das wollen wir erreichen?
Es gab gar nicht diesen einen Moment. Es gab so eine Verkettung von Momenten. Ein Moment war, dass ich in meinem eigenen Nutzungsverhalten festgestellt habe, irgendwann, ich google nicht mehr. Mhm. Also ich google wirklich nicht mehr. Gar nicht mehr.
Krass. Was ist deine KI der Wahl? Claude hast du gemeint, ne? Auch für die Recherche?
Also ich nutze alle Systeme und je nachdem, was gerade irgendwie am meisten fliegt und es verändert sich alle paar Wochen, es gibt so geile Memes davon irgendwie auf Instagram, von irgendwelchen AI-Creatoren, die irgendwie gerade anfangen wollen, Claude just destroyed the Internet und dann bing, 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 oh nein.
AI-FOMO is real.
Ja, genau. Also es wechselt. Aktuell ist es Claude. Ich benutze trotzdem sehr viel ChatGPT. Ich benutze auch Gemini oder Nano Banana. Mhm. Ich benutze manchmal immer noch Perplexity, abnehmend aber. Mhm. Also ich habe es viel für Recherche genutzt, aber momentan abnehmend, weil ich das Gefühl habe, auch Claude wird immer besser darin. Mhm. Ja. So, aber der Punkt war, ich habe bei mir selber gemerkt, ich nutze fast nur noch diese AI-Systeme eigentlich, um an Informationen zu bekommen. Mhm. Und das ist schon ein bisschen länger her. Ja, das war so der erste Punkt. Zweiter Punkt war, ich bin natürlich viel im Austausch mit vielen anderen Foundern, von anderen Agenturen, von einem Tim von Yoyaba, von unseren Freunden von Radian zum Beispiel, der Niklas, der auch hier auf einer Bühne steht, oder von Klarneo, also Agenturen, die sich so mit SEO beschäftigt haben in den letzten Jahren und die auch schon vor ein, zwei Jahren festgestellt haben, oh, da passiert was. Mhm. Ja. Und so aus vielen Hintergrundgesprächen haben wir schon vor zwei Jahren gemerkt, oh, da kommt was. Mhm. Es ist gut für uns.
Mhm. Ja. Ja, und man muss das nutzen, ne? Ja, jetzt sind wir hier auf dem OMR-Festival und hier rennen mit Sicherheit ganz viele CMOs rum und viele davon überdenken vielleicht auch gerade so ein bisschen ihre PR-Strategie und wollen dann mit dir als Experten sprechen und vor allem so fragen, hey, was sind denn eigentlich so ein, zwei Dinge, die ich sofort machen sollte oder sofort ändern sollte in meinem PR-Ansatz? Wie würdest du auf so eine Frage reagieren?
Ich würde ungern pauschal darauf antworten, weil das wäre nicht so seriös. Es gibt unterschiedliche Cases, wie Companies PR machen oder auch nicht PR machen. Ich würde mir erstmal immer anschauen, was sind gerade wirklich eure Company-Ziele, was wollt ihr erreichen? Und dann würde ich mal so eine Art Audit machen, was machen die eigentlich bisher schon? Ja? Mhm. Es gibt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele coole Firmen es gibt. Auch so Hidden Champions, so in den Mittelstand rein, die wirklich crazy Zeug machen. Mhm. Und die seit 20 Jahren keine PR machen, nichts. Ja. Weil sie das nicht machen mussten bisher.
Ja, klar.
Ja? Also das sind immer besonders spannende Cases, weil die sind super wichtig für unsere Wirtschaft. Da ist tatsächlich, also ohne Scheiß, ich habe viel Einblick in die Startup-Welt bekommen, da ist manchmal viel mehr Innovation als im Startup-Bereich. Ja, also da ist viel mehr Gold als glänzt. Und da würde ich erstmal, da würde ich from scratch einfach überlegen, was sind die Company-Ziele von denen, ja? Und wie können wir jetzt eine saubere, in welche Zielmedien müssen die wirklich rein? Und welche Kernbotschaften müssen wir wie platzieren? Mhm. Und dann würden wir unseren normalen Modus operandi lostreten. Mhm. Bei Companies, die schon PR machen, würde ich einen sehr genauen Audit machen, okay, wie funktioniert die bisher? Mhm. Ne? Also was sind deren Ziele und wie funktioniert die? Also wie ist die Durchdringung quantitativ in den Medien, auch im Vergleich zum Wettbewerb? Das schauen wir uns immer sehr genau an. Also wie ist Share of Voice ne, im Vergleich zum Wettbewerb? Mhm. Und dann ist ganz wichtig auch das Sentiment.
Mhm. Ja, beschreib mal jetzt, nehme ich nochmal den Buzzword-Bingo-Buzzer. Sentiment, wie kann man sich das im PR-Kontext vorstellen?
Also das kann man auf unterschiedliche Art und Weise messen. Wir haben im Hintergrund so einen relativ komplexen PR-Score, den wir entwickelt haben. Aber mal ganz vereinfacht gesagt, es sagt einfach nur, wie positiv oder wie neutral oder wie negativ über dich berichtet.
Cool.
Ja? Es gibt natürlich Firmen, über die wird wahnsinnig viel berichtet.
Ja.
Ja? Also auch große deutsche Firmen wie Volkswagen oder so. Mhm. Wo du in der Analyse aber siehst, das Sentiment ist wahrscheinlich nicht ganz da, wo es sein sollte. Mhm. Und Sentiment übrigens auch ganz wichtig für die Visibilität in den AI-Systemen. Ne? Weil auch da ist natürlich nicht nur wichtig, dass ChatGPT dich nennt, sondern auch, wie ChatGPT dich nennt.
Ja.
Ja, das Sentiment ist entscheidend.
Sprich, der alte Leitsatz, jede PR ist gute PR, gilt so eigentlich gar nicht.
Also das ist Bullshit.
Sehr gut.
Das ist wirklich Bullshit. Ja. Das hört man immer wieder, auch von PR-Profis. Also wirklich würde ich sehr stark widersprechen. Mhm. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens, weil ich glaube, du kannst wirklich, sorry für die Ausdrucksweise, du kannst wirklich auf die Schnauze fliegen, wenn du heutzutage dich falsch positionierst, Sachen raushaust, die nicht cool sind. Und das multipliziert sich mit, das ist ja fast exponentiell, wie das dann auch auf Social Media noch verbreitet wird. Also ich glaube, ein Shitstorm 2026 ist was anderes als in den 80ern oder 90ern.
Ja.
Da war das irgendwie einmal groß in der Zeitung, dann haben noch ein paar andere darüber berichtet und dann war es aber auch wieder weg.
Ja.
Ja? Aber das Internet vergisst nicht und Social Media ist, glaube ich, brutal.
Ja.
So, deswegen alleine aus den Gründen schon nicht, aber eben auch für die Visibilität in AI-Systemen. Ja? Mhm. Schwierig, wenn das Sentiment so schlecht ist.
Sind dir in letzter Zeit irgendwelche PR-Kampagnen besonders positiv aufgefallen? Anders gefragt, hast du einen Lieblings-PR-Case?
Also ich finde ein schöner, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke jetzt zu dem AI-Visibilitätsthema. Mhm. Ein ganz schöner AI-Case, PR-Case ist tatsächlich, sind die Jungs und Mädels von Peak AI.
Mhm. Kennst du? Landwehr auch hier auf der Bühne.
Genau.
Später, genau. Ja.
Ah, cool, ist er auch da. Dann müssen wir mal ein Käffchen trinken. Genau, ist einer der schnellst wachsenden Startups in Europa.
Mhm.
Machen genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also die messen die Sichtbarkeit in AI-Systemen. Mhm. Ist aber gleichzeitig auch eine schöne PR-Geschichte.
Mhm.
Ja, weil, also erstmal tolles Wachstum, junges Team, tolle Erfolgsgeschichte aus Berlin, aus Deutschland. Davon brauchen wir viel, viel mehr in den Medien, um die Stimmung in diesem Land ein bisschen nach oben zu bekommen. Und die haben ein paar smarte Sachen gemacht, um stattzufinden in der Presse. Ne, die haben teilweise, eigentlich No-Brainer, die haben für 30.000 Euro haben die irgendwie ganz Berlin plakatiert. Also so Out-of-Home-Werbung gemacht, weil sie Leute gesucht haben.
Ja.
Und es ist total untypisch, welches Startup plakatiert Hamburg oder Berlin voll.
Ja.
Also im Silicon Valley sieht man das die ganze Zeit.
Ja.
Also wenn du durch San Francisco läufst, ist alles voll, auch von Out-of-Home-Kampagnen. aber in Berlin weniger. Und die haben irgendwie 30.000 Euro genommen, was natürlich für so ein krass funded Startup jetzt wirklich nicht viel ist.
Haben sie auch mal coole Claims drauf? So
mega coole Claims.
Ja.
Mega coole Claims. Und haben auch über diese Out-of-Home-Kampagne Presse bekommen.
Ja.
Ne? Da haben viele große Medien drüber geschrieben, weil das einfach aufgefallen ist.
So cool.
Also schöne Geschichte und wir brauchen viel, viel mehr davon.
Ja, hier auf dem OMR-Festival gerade auch sehr viel plakatiert. Da muss man auch mal rumgehen. Mein Lieblingsplakat von HBO Max, Welcome Marketing Muggel, weil da bald die Harry Potter, die neue Kampagne startet. Die neue Serie startet.
Ich bin gespannt drauf.
Let's go. Der Tech-Check.
Perfekt, jetzt haben wir mal das ganze PR-Thema schon einen guten Überblick bekommen, warum das mittlerweile relevant ist und wieder eine ganz neue Relevanz hat, tatsächlich durch das ganze, alle Entwicklungen rund um AI.
Ja.
Jetzt wollen wir aber mal speziell auf GetPress schauen, als, sag ich jetzt mal, eine PR-Agentur mit dem Anspruch selbst, sehr AI-driven zu sein.
Ja.
Und da ist natürlich das Tech-Stack besonders interessant. Und da wollen wir im zweiten Teil des Podcasts mal ein bisschen genauer drauf schauen. Bevor wir aber euer jetziges Tech-Stack uns anschauen, würde mich interessieren, wie sah ich GetBress an Day One aus? Also was war so das erste Tool-Stack, das ihr überhaupt hattet?
Ich würde sagen, komplettes Survival-Kit. Also was so soll man
sagen? Alles in Excel.
Excel. Also Excel, noch kein CRM-System, PowerPoint, Folien zusammengeschustert, in Word gearbeitet. Ich würde sagen, absolutes Low-Key-Survival-Kit, weil man ja auch noch nicht so krasse Kosten aufbauen will am Anfang. Mhm. Ja, und viel funktioniert auch noch wirklich händisch. Mhm. Und im Laufe der ersten Jahre hat mein Mitgründer Basti, liebe Grüße gehen raus, seine Liebe entdeckt zu so Projektmanagement-Tools.
Oh.
Und dann musste unser Team wirklich so alle 4 bis 6 Monate later so ein neues Projektmanagement-Tool ziehen.
Also das ist bestimmt gefreut.
Ich glaube, wir haben damals alles durchgenommen, was es so gab. Also irgendwie von Monday über Asana und keine Ahnung. Also,
und wo seid ihr jetzt?
Wir waren dann ganz lange in Notion.
Ja.
Mhm. Sind dann zu Airtable, weil es noch mehr data-driven war.
Kenne ich auch ganz gut.
Und jetzt haben wir unser komplett selbst gecodetes Orbit.
Tatsächlich. Also ihr baut schon...
eigenes Betriebssystem.
Ja, crazy. Okay. Ja. Heißt Survival Kits am Anfang. Und was sind dann, was würdest du sagen, waren die wichtigsten Tools, die dann Schritt für Schritt mit dem Wachstum dazugekommen sind?
Also so Scaling-Phase, ne?
Ja.
Also dann das Scaling Kit.
Das Scaling Kit,
wenn man so will. Ja, also Scaling Kit würde ich sagen, also Slack, ne? Weil wir haben angefangen, dann relativ schnell auch Leute zu hiren. Mhm. Wir sind da bootstrapped, irgendwie beide, 1.000 Euro reingegeben in eine UG und dann von da an irgendwie sofort profitabel gewachsen und dann aber auch relativ schnell. Dann waren plötzlich 10 Leute, 20 Leute. Also dann war Slack natürlich super wichtig für interne Kommunikation, weil wir dann noch angefangen haben, remote zu hiren und mit Freelancern zu arbeiten und so. Dann Projektmanagement-Tool. Wie gesagt, viele ausprobiert, aber die Komplexität steigt ja. Ja, also ich glaube, wenn du eine Agentur hast mit 5 bis 10 Leuten, easy. Auch da macht das schon Sinn. Aber wenn du plötzlich 20 Leute hast, 30 Leute hast, 40 Leute hast, ja, unterschiedliche Teams, viele Kunden plötzlich hast du 40, 50 Kundinnen parallel, da brauchst du sehr gute Prozesse. Du brauchst ein gutes Projektmanagement-Tool, aber auch sowas wie ein internes Wiki.
Ja.
Ja, wo du Templates drin hast, wo du sehr genaue Arbeitsanweisungen drin hast, wie machen wir was, Onboarding-Systeme, ja, also wir haben dann ganz viel für Onboarding-Prozesse mit Typeform gearbeitet oder VideoAsk gibt es zum Beispiel auch oder mit Tools für so Video Coachings, also so Onboarding-Videos. Kann ich hier gerade nicht ganz genau sagen, welches Tool das ist.
Loom oder sowas vermutlich, ne?
Genau, also mit solchen Sachen viel gearbeitet, damit alle Leute immer gut onboardet werden können.
Cool.
So, das war die nächste Phase. Und was dann auch noch dazu kam in diesem Moment, war natürlich, waren auch so Analytics-Tools. Ne? Es gibt im PR-Bereich, willst du natürlich monitoren, was passiert in der Presselandschaft.
Ja.
Ja, wir haben dann angefangen mit sowas wie Meltwater zu arbeiten zum Beispiel.
Das ist ganz interessant, das haben viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm, aber das sind ja so Social Listening Tools, kann man das so nennen, aber was machen die denn konkret?
Also die screenen im Prinzip die Medienlandschaft, online, aber auch Print.
Ja.
Es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Printmedien, die auch eine crazy Auflage haben, die von wirklich vielen Menschen gelesen werden, also allein sowas wie eine Freizeitrevue oder die Gala oder so, das sind ja, die haben eine mega Auflage.
Ja.
Ne? Und diese Tools monitoren das und finden für dich eben heraus, ob über eine Firma geschrieben worden ist oder nicht. Ja? Und dann siehst du noch, was haben die für eine Reichweite beispielsweise, wo ist das erschienen.
Ja? Cool.
Also sowas kam dann irgendwie auch noch dazu.
Perfekt. Und das nutzt ihr natürlich, um den Kunden dann noch wieder KPI-getriebener sagen zu können, okay, das und das hat die Aktivität jetzt gebracht.
Wobei Disclaimer, also ich glaube, Thema Messbarkeit in der PR. Ja?
Ja.
Ich glaube, wer diesen heiligen Gral gefunden hat, der wird sehr, 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 sehr reich.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach. Und wir nutzen das, um zu sehen, wer hat über was geschrieben.
Mhm.
Aber was viele PR-Agenturen bis heute machen, ist, dass sie dann so die Reichweiten daraus nehmen und die reporten und sagen, hey, T-Online hat über euch geschrieben.
Ja.
Und die haben eine Reichweite von 19 Millionen.
Ja.
Also hatte dein Artikel auf T-Online eine Reichweite von 19 Millionen.
Eine potenzielle Reichweite, nennen wir das ganz gerne.
Also das ist natürlich Quatsch.
Ja. Und ja, klar.
Da haben wir auch immer gesagt, das wollen wir nicht reporten, da fühlen wir uns auch nicht gut mit.
Ja,
ist interessant zu wissen, was die Reichweite von diesem Medium vielleicht im Monat ist, was die Unique Visits sind. Ja? Aber das ist ja nicht realistisch. Also für uns war mal viel entscheidender zu verstehen, okay, was sind wirklich die Business-Ziele von den Firmen? Weil Firmen machen aus unterschiedlichen Gründen PR. Ja, so für viele geht es wirklich um die Brand-Awareness.
Mhm.
Ja, und dann kann man Markenbefragungen machen, kann sich anschauen, wie verändert die sich im Laufe der Zeit.
Ja.
Viele machen es aber natürlich auch, um gerade in so einem Startup-Scale-Up-Bereich, um die Awareness von Investoren auf sich zu ziehen.
Mhm.
Da kann man sich anschauen, okay, was passiert denn nach einem Artikel auf TechCrunch?
Ja.
Wenn sich danach irgendwie drei der größten VCs der Welt bei dir melden, dann hat das wahrscheinlich gut funktioniert. Ja? Viele machen es aber auch, um vielleicht Conversion Rates zu steigern, ne? Weil also um Trust zu steigern und damit euch Conversion Rates. Und wenn du plötzlich Logos von Spiegel Online, Zeit und TechCrunch auf deiner Seite hast,
klar,
und dann steigert sich die Conversion Rate irgendwie von 0,4 auf 0,6 oder whatever.
Diese Vertrauenselemente, ne? Social Voll. Proof nennt man das bei uns ganz gerne. Ja.
Genau, also wir haben uns immer Mühe gegeben zu schauen, hey, welchen konkreten Business Impact hat das? Das ist viel wichtiger als 19 Millionen Reichweite.
Jetzt hast du mich so ein bisschen intrigued beziehungsweise ganz aufmerksam gemacht beim Thema, hey, wir machen jetzt eigentlich unser OS, unser Betriebssystem für die Agentur selber. Da erste Frage, wie habt ihr das gebaut? Also mit welcher, ich vermute mal mit einer KI, aber wie habt ihr das konkret gemacht?
Naja, also wir haben das letztes Jahr schon verstanden, dass wir eigentlich in diese Richtung gehen müssen. Und dass wahrscheinlich in diesem Agenturmarkt, der sich sehr stark konsolidiert, in den es vielen nicht so gut ging in den letzten Jahren, wahrscheinlich nicht so richtig viele Agenturen in der Lage sein werden, so massiv zu investieren in KI.
Mhm.
Und die größeren Player, die größeren Agenturen, die in der Lage sind, die werden das wahrscheinlich tun in ihren AI-Labs.
Mhm.
Aber ich habe Zweifel, ob sie das in der Geschwindigkeit können, wie wir das tun können. So, deswegen war für uns relativ schnell klar, wir müssen da rein. Und wir müssen das müssen ganz vorne sein auf der Welle. So, jetzt waren wir eine Services-Company.
Mm.
PR-Leute, Kommunikationsleute, wir können alle nicht coden. Ja? so von jetzt auf gleich Entwickler einzustellen, EntwicklerInnen einzustellen, das hätte nicht geklappt. Was haben wir gemacht? Wir haben letztes Jahr schon angefangen, mit externen Developer-Teams zu arbeiten, ja? Die für uns Datenraum geschaffen haben, die für uns angefangen haben, die Architektur zu bauen, die für uns ein MVP hingestellt haben. Ja?
Ja.
Und so über die letzten Monate, jetzt haben wir angefangen, eigene Developer einzustellen.
Ja.
Head of AI startet jetzt.
Ja.
Ops-Leute starten, sind jetzt mit am Start. Ja?
Super
spannend. Also jetzt ziehen wir es zu uns rein.
Mhm.
Aber den Quickstart haben wir mit extern gemacht.
Mhm. Und was haben die bestehenden Tools in der Tool-Landschaft? Ne? Agentur, Software, Agentur, ERP gibt es ja wie Sand am Meer. Projektmanagement auch wie Sand am Meer.
Ja.
Was hat euch da konkret gefehlt für euren Case, dass ihr gesagt habt, das ist ja auch eine große Entscheidung zu sagen, hey, wir machen jetzt hier, nehmen halt nichts von der Stange, sage ich jetzt mal, sondern bauen das alles selbst. Was war dafür der Auslöser?
Ich glaube, der Grund, warum wir in den letzten Jahren auch so viel zwischen unterschiedlichen Systemen gewechselt sind, ist, dass unsere Arbeitsweise sich, glaube ich, ein bisschen unterscheidet von klassischen Agenturen.
Mhm.
Deswegen, wir sagen ja auch immer wieder, wir sind keine klassische Agentur.
Mhm.
Ne? Ich versuche das Wort wirklich zu vermeiden. Also nicht nur, weil wir uns bei echten Ergebnissen messen lassen, sondern weil wir auch in der Arbeitsweise sehr unterschiedlich sind. Wir sagen immer, wir sind eine PR-Company. So, deswegen waren viele Anbieter, die es da draußen gibt, haben nicht richtig gepasst für unsere Prozesse.
Ja.
Ja, weil wir eben keine Stunden abrechnen.
Mhm.
Weil wir eben nicht eine Pressemitteilung schreiben und die dann versenden an 1000 Leute und Daumen drücken und hoffen, dass irgendwas passiert.
Mhm.
Wir funktionieren anders.
Mhm.
Ja? Und deswegen haben wir immer versucht, irgendwelche externen Lösungen zu nehmen und die irgendwie so zu customizen, auf uns passbar zu machen. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Und jetzt plötzlich haben wir die Möglichkeit, etwas zu bauen, was zu 100% auf unsere Prozesse passt.
Cool.
Perfekt. Der zweite Grund ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir 70-80% dessen, was wir in unserem täglichen Leben tun, entweder durch AI automatisieren können oder massiv enhancen können, dann brauchen wir dafür die richtige Infrastruktur.
Mhm.
Ja? Man braucht dafür eine richtige Datenbank, die Daten müssen da sauber drin sein und man braucht ein Tool, also ein im Prinzip ein Custom Interface, was auch AI spricht und kann.
Ja.
und was ein wo ein Multi-Agenten-System so seamless integriert werden kann.
Ja.
Und es ist nicht, das wäre nicht in der Qualität gegangen mit einem Tool von der Stange.
Ja.
Ja, mit einer eigenen Datenbank, mit einem eigenen Multi-Agenten-System, was seamless in diesem Tool arbeitet und unseren Leuten zu arbeiten. Das hätte nicht funktioniert.
Mhm.
Das heißt, uns war klar, wir müssen was komplett Eigenes bauen.
Mhm. Sehr cool. Jetzt gehen wir mal rein in euren Go-to-Market-Maschinenraum, sprich, wie ihr es eigentlich schafft, Kunden zu gewinnen.
Mhm.
Und da machen wir es ganz gerne so, dass wir uns diesem klassischen Marketing-Funnel, ne, Awareness, Lead-Generierung, ja, Conversion etc. so ein bisschen durcharbeiten.
Ja.
Was macht ihr selbst als PR-Agentur, dass die Leute auf euch aufmerksam werden? Sprich, auf welchen Kanälen seid ihr eigentlich so selbst unterwegs,
ja,
und was sind da für euch die wichtigsten?
Also, ich glaube, so Top-of-Funnel, Touchpoints, 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 Touchpoints.
Mhm.
So viele und qualitative, wie es nur irgendwie geht.
Mhm.
Was machen wir alles? Also wir sagen immer, wir wollen eigentlich so die Brand in diesem PR-Markt sein, die die größte Strahlkraft, mhm, hat und der die Leute am meisten vertrauen. Wir machen dafür Webinare,
ja,
die wirklich immer voll sind,
ja, ja,
mit krassen PR-Leuten,
ja,
mit krassen Journalistinnen vom Handelsblatt, vom, mhm, Spiegel,
mhm,
die alle gut mit uns sind und die gerne in diesen Webinaren sitzen. So, das, mhm, heißt, da kommen super viele Leute rein.
Und welches Tool setzt ihr da?
Demio.
Demio, ja.
Weil es relativ niederschwellig ist, ja, hat alles, was wir brauchen. So.
Cool.
Wir machen einen eigenen Podcast,
ja,
der auch ein guter erster Touchpoint ist. Leute hören den, aber auch potenzielle Kundinnen von uns, mhm, laden wir in diesen Podcast ein.
Ja,
und schnacken mit denen,
ja,
und sind danach im guten Austausch mit denen, ja, also Podcast. Da machen wir natürlich viel Eigen-PR.
Ja.
Wir machen immer natürlich, also White Paper,
mhm,
auch wenn es total oldschool klingt,
ja,
aber wenn die wirklich wertvoll sind,
mhm,
laden sich die Leute das runter, wahnsinnig viel. Also wir haben wahnsinnig viele White Paper-Downloads, ja, weiterer Touchpoints, aber immer, also null salesy,
ja,
ne? Also so viel Value, wie nur irgendwie geht.
Ja.
Und auch unsere Webinare sind null salesy. Null.
Ja.
Ne? Also es geht immer nur um Value.
Ja.
Und wir glauben, dass das Long-Term einfach wahnsinnig viel bringt. Mhm. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben letztes Jahr eine Community gestartet.
Mhm.
Wir nennen die Community das Comms Collective.
Cool. Auf Slack habe ich gesehen, ne? Auch eine. Ja.
Genau, also es ist im Prinzip eine Community der führenden PR-Leute im Dachraum.
Mhm.
Also von Beiersdorf, SAP, aber bis hin auch zu so Scale-Ups wie Miles, Trade Republic, so sind da alle drin. Und wir machen in dieser Community regelmäßig Events, es gibt dann Panel-Diskussionen, es gibt eine Slack-Gruppe, es gibt Lunches, es gibt Dinners und so weiter.
Ja.
Gleiches Ziel dahinter.
Mhm.
Ja, also klar, Leute zusammenbringen, möglichst viel Value stiften, mhm, und der Rahmen ist immer Get Press.
Mhm.
Und darüber sammeln wir, ist, glaube ich, mega gut für die Brand Awareness und wir sammeln ganz, ganz viele Touchpoints.
Mhm.
So.
Mhm.
Das ist der erste Schritt.
Gibt es da noch ein paar andere Tools, die jetzt für die Content-Produktion für euch eine Rolle spielen?
Ja, ich glaube, ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Also, ja, so die komplette, klar, so Adobe Creative Cloud,
ja,
ganz viel in Canva. Mittlerweile auch wahnsinnig viel in Claude.
Claude Design schon ausprobiert?
Claude Design, es, ja, ist insane. Also wirklich insane. Ja. Also nicht so sehr, um vielleicht ein neues Corporate Design zu entwerfen.
Ja.
Aber wenn du dir von einem richtig guten Designer, von einer richtig guten Designerin oder von einer Agentur ein,
ja,
super geiles Corporate Design hast entwerfen lassen,
ja,
das zu nehmen und dann zu verlängern,
ja,
ja, und über Claude Design dann irgendwie kannst du alle möglichen Creatives damit bauen, LinkedIn-Header bauen,
ja,
Präsentationen bauen. Also das nutzen wir mittlerweile auch sehr stark. Aber ist noch gar nicht so lange draußen.
Ja, ja, nee, kam erst vor zwei, drei Wochen
draußen.
So.
Aber, ja, wir haben schon sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht, ja.
Ja, cool. Das heißt, ihr macht Community-Building, ihr macht Podcasts, um Top-of-Funnel-Awareness zu machen und ihr macht dort tatsächlich diese, man nennt es ja Lead-Generation-Maßnahmen, also White-Paper-Downloads etc. pp.
Genau.
Wie kommen dann die Leute zu euch in euer Customer Relationship Management, nennt man das ja, CRM. Habt ihr da ein CRM-System bei euch im Einsatz, in dem ihr auch die Kontaktdaten, ja, habt?
Also seit vielen Jahren HubSpot,
ja,
als, mhm, so Single Source of Truth, wenn, mhm, man so will, wo alles einläuft.
Ja.
Also jeder Touchpoint, den wir irgendwie generieren, auch sei er noch so sehr top of funnel, läuft bei HubSpot ein.
Mhm.
Und über die Monate und Jahre werden die dann so ein bisschen dahin genurtured,
ja,
irgendwann mit uns tatsächlich auch in Kontakt zu treten.
Ja. Was sind da so typische Nurturing? Also ihr bespielt die mit weiteren Informationen. Was sind denn so Sachen, die da für euch ganz gut funktionieren?
Genau, also sie landen natürlich im Retargeting. Mhm. Das heißt, wir sind als eine der wenigen Agenturen, glaube ich, auch also nicht nur organic sehr aktiv auf LinkedIn, sondern in dem Fall bekommen sie dann tatsächlich auch Ads ausgespielt, ja. Retargeting-Ads ausgespielt mit Testimonials, mit weiterem wertvollen Content. Mhm. Ja? Also das ist so die eine Sache. Zweite ist natürlich, sie laufen bei HubSpot rein. Es gibt dann so eine Unterscheidung zwischen, es gibt natürlich so ein paar automatisierte Strecken.
Mhm. Klar. So Sequences. Ne?
Ja. Ganz genau, so Sequences. Wenn du, wenn du dir zum Beispiel ein White Paper runtergeladen hast, dann bekommst du vielleicht in den Wochen danach weitere Inhalte, von denen wir glauben, dass die dich interessieren könnten, ja. beispielsweise. Ja. Allerdings ist das nicht so in einem Scale automatisiert, wie das jetzt vielleicht irgendwie eine B2B-SaaS-Company machen würde mit Zehntausenden, Hunderttausenden von Kunden.
Ja.
Weil am Ende, wir sind eine PR-Company,
ja.
ne? Also wir haben irgendwie 50, 60 Bestandskundinnen, wachsen ja. natürlich weiter,
ja.
aber du handelst jetzt nicht die ganze Zeit so 100.000 Leads.
Ja, ja, klar.
Ja. Und das ist am Ende immer ein Beziehungsgame bei uns auch. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Touchpoint generieren mit ja. einem A- oder einem B-Lead,
ja.
ja, so gemäß unseres Ideal
Customer Profiles. Habt ihr so eine Art Scoring entwickelt, wo ihr sagt, okay, diese Kundenpersona passt ja. besonders gut, weil die Unternehmen genau. ungefähr so groß ist und so weiter.
Also es gibt sehr klare Kriterien, sowas ist ja. unser ICP, ja. ne, Ideal Customer Profile. Wir haben eine sehr genaue Liste im Hintergrund, welche 3000 Firmen gehören dazu, wie priorisiert. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo wir sehen, das ist jetzt ein A- oder B-Lead,
ja.
werden die auch wirklich nur noch händisch betreut von ja. uns. Ne? Aber auch da gilt, ich glaube nicht. Also ich glaube daran, wir sind eine PR-Company, so sehr starker Brand-Gedanke.
Ja.
Wir dürfen nicht zu salesy sein.
Ja. Ja?
Das heißt, wir fangen jetzt nicht an, wir machen dann keinen Cold Outreach oder so halbkalten Outreach.
Ja.
Wir rufen jetzt nicht alle an und fangen an, sie closen zu wollen oder so ja. oder telefonieren hinterher, sondern wir nurturen die, indem wir einfach über viele Wochen und Monate und Jahre ganz viel wertvollen Input geben, ja. immer da sind und ganz viele Touchpoints die ganze Zeit generieren, die kommen gar nicht an uns vorbei.
Ja,
ja bis irgendwann Klick macht im Kopf und die kommen nicht sich denken, okay, ich muss das eigentlich mit GetPress machen, weil das ist die beste Option.
Cool. Und welche Rolle spielt da konkret KI? Ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch anfangt, so Agentic Workflows für PR zu erstellen, zu bauen. Kannst du mal dann ein konkretes Beispiel nennen, wie das aussieht?
Ja, also vielleicht mal so von so Top is down. Ich glaube, wenn du dir mal 100% aller Dinge anschaust, die wir in der PR machen, dann sind vielleicht so 70% davon so Intelligence Work.
Ja.
Das ist also regelbasiert, musterbasiert, ja? Dinge, die man irgendwie automatisieren kann.
Mhm.
30% würde ich bezeichnen als Judgmental Work.
Mhm.
Das heißt, alles, was so kontext- und erfahrungsabhängig ist.
Mhm.
Genau den richtigen Pitch für genau die richtige Handelsblatt-Journalistin schreiben.
Ja.
Aber auch strategische Kundenberatung oder auch Netzwerk zur Journalistin. So. Mhm. Für diese 70% und noch ein bisschen rein in diese 30% Judgmental, ja? Also wir reden von wahrscheinlich so 80%, all der Dinge, die wir tun, die kannst du teilweise abbilden über AI oder massiv enhancen. So, Beispiel. Eine der wichtigsten Sachen für PR-Leute ist Monitoring.
Mhm.
Weil du musst zu jedem Zeitpunkt ganz genau wissen, was passiert eigentlich draußen in der Welt und kannst du Beispiel auf irgendein Thema, auf irgendeine News gerade aufspringen mit einem Kunden.
Mhm.
So, und das machen, du musst dir vorstellen, viele alteingesessene Agenturen rechnen noch Stunden ab, weil sie manuell monitoren.
Mhm.
Manuell. Das heißt, die lesen manuell jeden Morgen die Presse oder erstellen manchmal auch so einen Pressespiegel.
Ja.
Für ihre Kunden. So. Und wir bauen alleine für diese Monitoring und Recherche, alleine dafür 8 Agenten.
Crazy.
Die sich so Makrotrends angucken, Mikrotrends angucken, Studienlage angucken, Gesetzeslage angucken. Ja?
Ja.
In einem Scale, in dem, wie du das als Mensch ja niemals machen könntest.
Ja, das könntest du nicht mehr abdecken. Ja.
Wo du dann automatisierst in unserem System, siehst, okay, das ist hier gerade passiert für diesen, das, und das sind die 4, 5 wichtigen Sachen für diesen Kunden beispielsweise. Ja. Und da könnte man im Prinzip gleich daran, wird direkt daran angeknüpft, okay, und das könnte jetzt wiederum für dieses Medium interessant sein, für diese Handelsblatt-Journalistin und das könnte ein interessanter Pitch sein für die.
Ja. Ja.
Also da übernimmt ein Agent vom anderen und wir haben natürlich immer Human in the Loop. Also wir sagen immer so autonomous where it scales und human where it counts.
Okay.
Ja.
Okay.
Das ist so ein bisschen die Prämisse.
Super spannend.
Das Finale. Quickfire Questions.
Jetzt haben wir den Marketing-Part ganz gut abgedeckt. Jetzt gehen wir über in die Quickfire Questions. Und zwar ist die Challenge, ich schieße dir ein paar schnelle Fragen zu und du beantwortest auch möglichst kurz.
Was ist, wenn ich eine nicht beantworten kann?
Oder dann skippen wir einfach.
Okay.
Aber ich glaube, die meisten kriegst du hin.
Gut.
Bist du ready?
Ich bin ready.
Perfekt, super. Dann, wie viele Tools habt ihr bei GetPress ungefähr im Einsatz?
Keine Ahnung. 30, 40?
30, okay. Das weißt du vielleicht. Wie viel gebt ihr monatlich für Software aus? So eine grobe Hausnummer.
Ich würde schätzen, um die 10K.
Okay. Ihr seid nochmal wie groß?
40, 50 Leute.
Okay, okay. Ja, das scheint realistisch.
Ja. Ja.
Was war dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder das Team?
Claude, Maximum. Nee, also Claude fürs gesamte Team, für alle.
Ja.
Ja, also auch mit Zugang zu Cowork und auch Cloud Code.
Diese $200-Version dann.
Genau, und für einige Leute, für die Developer und auch für mich, weil ich so hart am Vibe-Coden bin die ganze Zeit, dann so diese Maximum-Version.
Sprich, eigene Tools bauen, eigene Workflows bauen.
Genau, ja, genau.
Hand aufs Herz, was war mal so ein richtiger Tool-Fehlkauf?
Oh,
ich habe gehört, viele Projektmanagement-Tools wurden schon getestet.
Nein. Okay, also ich kann dir eins nennen, aber No Front möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ist vermerkt.
Nein, ich habe mal für wirklich teures Geld für so eine Jahreslizenz Agicap, glaube ich, heißen die, aus Frankreich. Das ist so ein Liquiditäts-Finanztool gekauft. Wirklich no front, weil die waren noch mal Kunde bei uns. Wir haben die Werbung für die gemacht. War nicht so einfach, weil tricky Thema. Aber es hat überhaupt nicht gepasst auf unsere Finanzprozesse.
Mm.
Deswegen so, also ich weiß, 5, 6, 7K Jahreslizenz for nothing. Also das war ein Fail.
Und welches Tool, das so als so Standard am Markt gilt, findest du persönlich so ein bisschen überbewertet?
Ehrlicherweise Notion.
Notion?
Mhm. Also auf eine Art bin ich Fan.
Ja.
Also war ich lange Fan und bin es auch immer noch. Aber ich habe das Gefühl, dass Notion gerade in so größeren Teams, das wird irgendwann so messy. Das wird so messy. Und da hast du so viele Notion-Pages, die irgendwie so zu irgendwelchen Karteileichen werden und die sich niemand mehr genau anguckt und so. Also not the biggest fan.
Ja, anymore. Brauchst du wahrscheinlich in Zukunft auch gar nicht mehr, weil du alles über das KI-Interface dann ansteuerst.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja. Gibt es einen Bereich eures Tech-Stacks, den ihr als nächstes ausbauen wollt, also wo ihr euch weiter professionalisieren wollt?
Also ich glaube, wir haben jetzt genug vor der Brust.
Ne? Ja,
also wir haben jetzt unser eigenes AI-Team, irgendwie eigene Leute, die das bauen und die systematisch all das, was ich dir gerade beschrieben habe, jetzt angehen in den nächsten Monaten. Das wird richtig viel sein. Und wir gucken da natürlich vor allem darauf, also Priorität ist natürlich nach Effizienzpotenzial.
Ja.
Ja.
Welches Tool, das kaum jemand kennt, würdest du dringendst weiterempfehlen? Gibt es so einen richtigen Geheimtipp von dir?
Oh, ich glaube nicht. Also ich würde Whisperflow wahnsinnig empfehlen für alle Leute, die es noch nicht nutzen.
Ja.
Und ist gerade im Homeoffice gut, wenn du sowieso niemanden störst, kannst du den ganzen Tag da reinbrabbeln.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, wie es in so einem, wenn du im Office sitzt mit 100 anderen Leuten, Open Desk, dann ist es vielleicht nur noch irgendwie mit Whisperflow quasi. Aber das würde ich wirklich empfehlen, weil das ist ein krasser Effizienzboost. Wenn man nicht diese 10-Finger-Technik beherrscht, die ich aber wirklich nicht beherrsche.
Kann ich
bin nicht. Eher so im Friedrich-Merz-Modus.
Ja, wirklich. Im letzten Gespräch hatte ich Christoph Magnussen da, der hat gesagt, er schickt alle seine Mitarbeitenden erstmal zum Training mit den ganzen Shortcuts auf dem MacBook. Aber ich glaube, da bin ich auch noch lange nicht. Nee, ich blabbel auch lieber rein.
Ja.
Jetzt noch eine Frage an die Marketing-Nerds. Welches Tool macht deiner Meinung nach das beste Marketing? PKR hast du schon gesagt, die darfst du nicht nochmal nennen.
Scheiße, der ich jetzt nochmal genannt. PKR macht es gerade wirklich gut. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen biased bin, aber ich finde irgendwie trotzdem machen das unsere Freunde von A-Work ganz gut. Ja, also weil omnipräsent, ich sehe die ganze Zeit. Mhm. Und auch so dieser Mix aus Performance, mhm. Irgendwie auch Community. Ich war schon auf Events von denen, hier ja. auch in Hamburg zur OMR. Aber auch dann irgendwie, jetzt haben sie ihren Work Happiness Report rausgebracht, viel ja. Trust und so. Die machen oh, ja. das schon ganz smart. Ist natürlich nicht so super edgy,
ja.
wie jetzt vielleicht Peak gerade,
ja.
aber einfach sehr präsent, so
voll.
Macht das schon wirklich gut.
Schon beeindruckend, ne? So ein sehr kleines Team, die es dann aber trotzdem schaffen, Themen sehr gut zu besetzen und damit ja auch in den Medien hoch und runter gespielt werden, gerade mit dem Work-Happiness-Thema.
Genau, ja. Also einfach sehr glaubhaft auch.
Ja, voll. Ja. Ja.
Und der Tobi, der Gründer, stand auch schon auf der TEDx-Bühne und so, also einfach, die machen das schon sehr gut.
Ja. Und noch einen kleinen letzten Productivity-Hack. Was ist so ein Habit von dir, ohne dass dein Alltag nicht mehr funktioniert?
Also ich bin ein Spielekind.
Cool.
Und ich brauche so Spielpausen.
Ah.
Ja, also ich habe auch überall, im Office wird immer schon gelacht, weil manchmal spiele ich Tischtennis.
Ja.
Ich hatte mal so einen kleinen Helikopter, den man so aufziehen konnte und dann ist der irgendwie durchs Office geflogen.
Ja.
Ich brauche immer irgendwie einen Ball. Und dann schmeiß ich ihn parallel durch die irgendwie an die Wände und ich muss immer ein bisschen spielen. Und wenn Fußball da ist, spiele ich kurz Fußball. Also das baue ich kurz zwischendurch und dann nerve ich alle, kurz 3 Minuten.
Ja.
Und danach ist wieder gut, dann bin ich full focus.
Perfekt, dann gehen wir jetzt, weil wir sind am Ende angekommen ja. des Podcasts, dann gehen wir doch gleich hier rüber zu Porsche in eine Runde Boxauto fahren. Das wäre doch perfekt
für das Spielekind. Ich bin so lange nicht mehr Autoscooter gefahren, let's do it.
Ja, mega cool. Ja. Ja, Max, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe eine Menge gelernt, vor allem, warum PR gerade wieder so relevant wird. Das ganze Thema AI-Search, was hier auch beim Festival eine große Rolle spielt, bewegt natürlich auch euren Markt. Dann habe ich aber auch vor allem viel über GetPress selbst gelernt, dass ihr gerade euer eigenes Operationssystem baut, einfach weil ihr einen anderen Ansatz fahrt und anders tickt wie andere Agenturen. Ne? Trotzdem, ihr habt auch Legacy, wir nennen es Legacy-Tools bei euch drin. HubSpot, da läuft auch alles drüber, wenn es um Marketing, Lead-Generation und Co. geht.
Ja.
Insgesamt aber ein sehr schmales, wirklich auf eure Bedürfnisse angepasstes Tech-Stack.
Marvin, das war mir eine große Ehre. Und jetzt stoßen wir uns rein ins OMR-Getümmel.
Ja, hat richtig Spaß gemacht. Vielen ja. Dank, Max.
Danke dir.